Vorstandsneurotiker. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute zu meinem dritten Blind Date begrüße ich herzlich Walter van Rossum. Hallo Walter.
Guten Tag, lieber Tom.
Guten Tag. Wir hatten schon mal das Vergnügen, aber die große weiße Welt ist auch schön. Da können wir gleich noch über Wokeness sprechen. Die große weite Welt weiß davon nichts, weil es irgendwie damals technische Probleme gab und du warst, glaube ich, auch sehr erkältet. Es war alles nicht so einfach. Wir konnten das dann jedenfalls nicht senden. Und so hatten wir zwar ein tolles Gespräch, aber wir haben es nicht mit dem Rest der Menschheit geteilt. Und jetzt versuchen wir es mit einem Blind Date. Bevor wir gleich einsteigen, vielleicht nochmal für die Zuhörer. Blind Date bedeutet, es gibt hier kein Drehbuch. Es ist auch kein Interview im klassischen Sinne. Ich habe keine Fragen vorbereitet. Du, Walter, wirst auch keine Fragen vorbereitet haben. Wir lassen das Gespräch also einfach laufen und gucken mal, wo es uns hinführt. Das vielleicht nur für die Zuschauer. Ja, und
sag doch mal was zu den Neulandrebellen.
Ich soll mal was zu den Neulandrebellen sagen. Ja, das ist schön. Eigentlich bin ich immer der Erste, der was fragt. Aber jetzt, die Neulandrebellen. Wir sind ein Blog. Uns gibt's jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren oder sogar schon 5. Ich weiß nicht. Irgendwann verliert man ja das Zeitgefühl. Den betreibe ich zusammen mit Roberto Della Puente und Gerd Eben Unger, der Gastautor unter anderem bei RT ist, was ihn im Netz eine Menge Feindschaft, Anfeindungen und sonstige Bedrohungslagen gebracht hat. Und wir haben darüber hinaus dann irgendwann beschlossen, auch Podcasts zu machen. Und den haben wir, glaube ich, zu Anfang haben wir ihn Jackpot genannt oder so. Dann irgendwann ein Sesselbuntes. Das Wortspiel fand ich eigentlich sehr schön. Aber ein Kesselbuntes kennt eigentlich kaum jemand, der unter 40 ist. Und dementsprechend hat das Wortspiel nicht so gut funktioniert. Ja, nachdem wir dann wie verrückt nach einem neuen Namen gesucht haben und wenn Roberto und ich in kreative Prozesse einsteigen, ist das auch immer sehr kompliziert, weil wir unterschiedliche Vorstellungen haben und das dauert dann alles. Und irgendwann haben wir dann aus so einer Latte von Namensvorschlägen, die wir gemacht haben, dieses Stückwerk zusammengesetzt und so ist dann im Singular der Wohlstandsneurotiker entstanden. Ja, das zu den Neulandrebellen.
Was machen die Neulandrebellen? Ich habe nämlich letztens recherchiert zu allen möglichen Plattformen, die es gibt, wegen eines Buchs, an dem ich sitze. Und ich war erschüttert, wie viele es gibt und wie viele gute es gibt. Ich weiß nicht, ob du dich da mal getummelt hast. Also ich beobachte ja, ich lese ja alle möglichen Plattformen rauf und runter, aber wie viele es gibt, war mir völlig unklar. Und was sich dahinter verbirgt und wie spannend die sind, es ist fast zu viel. Also mir tut es leid, dass da ein paar Kollegen, die ich zum Beispiel nicht kannte, vielleicht hättest du die gekannt und umgekehrt, dass die vielleicht so ein bisschen ins Nebulöse senden, weil so viel Hörer und User oder sowas gibt es ja dann nicht mehr.
Ja, naja, das ist auch ein bisschen problematisch, weil immer die Frage ist, inwieweit man auf den sozialen Medien und YouTube und so überhaupt dann zugelassen wird. Also wir haben auf Twitter die Erfahrung gemacht, dass wir da massiv eingeschränkt werden. Shadowbanning nennt sich das ja dann neudeutsch so schön. Wir haben, als wir da angefangen haben, einen wahnsinnigen Zulauf gehabt und hatten dann irgendwann irgendwie fast 10.000 Follower und unsere Beiträge wurden teilweise 100-fach geteilt. Und dann plötzlich passierte gar nichts mehr und wir sind bei 9.700 und ein paar zerquetschten stehen geblieben, Followern. Immer weniger Reaktion auf unsere Beiträge, obwohl wir eigentlich nichts anderes gemacht haben als vorher auch. Und ich vermute, dass wir da quasi auf die rote Liste gesetzt worden sind. Also wir werden auch ständig gemeldet von irgendwelchen Leuten, die meinen, dass sie uns jetzt melden müssen irgendwie. Aber du hast recht, es gibt tierisch viele gute Plattformen. Eine davon ist ja Rubicon. Da habe ich gerade vor kurzem dein Interview dann nochmal so ein bisschen Vorbereitung, dachte ich, mache ich mir dann doch mal. Den Alexander Christ und Ulrike Giro hattest du da im Gespräch. Darüber würde ich tatsächlich auch gleich ganz gerne noch mal ein bisschen sprechen, aber das können wir ja vielleicht später machen.
Was machen wir? Die Seiten, die du regelmäßig konsultierst, das interessiert mich jetzt wirklich.
Okay, ja, ich hoffe, dass ich das wirklich interessiert.
weil ich da dran sitze gerade und mal Meinungen sammeln will.
Ja, also spontan, also tatsächlich Rubicon lese ich. Ich lese die Nachdenkseiten, wobei ich für die ja auch vertone, da spreche ich ja Artikel ein, da bin ich Dienstleister. Ich lese das Multipolar-Magazin von Paul Schreier, finde ich also eins der besten Plattformen oder Websites, die es gibt eigentlich. Was habe ich denn noch? So RT lese ich, schreibe ich auch dafür. Seitdem bin ich auch nicht mehr so beliebt. Also die Anfeindungen mir gegenüber nehmen dann auch massiv zu. Ja, dann Videoformate zum Beispiel, das dritte Jahrtausend, Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Matthias Bröckers, die finde ich auch sehr stark. Dann Wir müssen reden, Böttcher und Burchard, glaube ich, heißen die beiden.
Ja, ja.
Finde ich extrem gut. Basta Berlin fällt mir auch noch ein. Die haben uns sogar mal empfohlen irgendwann in ihrem Podcast-Tipp. Das war natürlich auch sehr schön. Ja, das sind jetzt die, die mir spontan so einfallen. Also ich könnte vielleicht noch ein paar nachreichen, aber das sind so die aktuellen eigentlich. Ja. Kennst du alles, oder?
Ja, die kenne ich alle. Dritte Jahrtausend habe ich auch gerade erst entdeckt. Finde ich auch sehr schön. Und aber es sind auch also viele von dem, wie heißt der, dem Münchner Arzt, den sie,
ach so, hier.
Brandenburg. Ja. Und der hat, glaube ich, zwei verschiedene Seiten, 1 bis 19 oder sowas. Was gucke ich noch? Nachdenkseite, Multipolar finde ich auch klasse, obwohl die eigentlich wenig machen. Ne?
Ja, dann aber sehr ordentlich. Ne?
Ja, Punkt Preradovic finde ich sehr gut. Oh Gott, was denn noch? Corona-Docs, ja, oh Gott, die habe ich auch schon länger nicht hingeguckt. Impfwissen, Apolut muss man auch nochmal gelegentlich
sagen. Apolut, ja, genau.
Den jetzt Nachfolger.
Ja.
So, in dem, aber jetzt, ich bin manchmal überfordert. Also regelmäßig gucke ich, so ungefähr wie du, Nachdenkseiten, Rubicon, Multipolar. Ja. Matthias Bröckers gucke ich auch gerne, weil er gerade zur Ukraine immer so schöne, böse Sachen hat, sondern.
Ja, mit Matthias war ich an der Ukraine, in Russland. Ja, ja.
Ich weiß, habe ich gesehen, danach haben wir noch gesprochen, ja.
Ja, ja, da waren wir zum Tag des Sieges am 9. Mai. Das war eine unglaubliche Reise. Das war Wahnsinn. Also.
Ja.
Und sind dann ja auch mit dem unsterblichen Regiment mitmarschiert. Da waren 1 Million Leute unterwegs irgendwie und haben den Sieg über die Nazis gefeiert. Also, ja.
Es war keine staatlich verordnete Demo, sondern eine, aus was bestand die nochmal? Aus
jeder. Ja, also im Prinzip kann jeder mitgehen, der mal, was heißt der mal? Also jeder kann mitgehen, der in irgendeiner Weise in der Familie Opfer zu beklagen hatte im Zweiten Weltkrieg. Und das ist faktisch entweder über 2, 3 oder 4 Ecken eigentlich nahezu jeder Russe. Und staatlich verordnet tatsächlich auch nicht. Das ist sogar im Gegenteil. Ich weiß nicht, das ging vor einigen Jahren los. Das war eine reine private Initiative. Und es ging auch gar nicht in Moskau los. Ich glaube, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, aber in irgendeiner anderen Stadt. Und das kam so gut an, dass sich das dann irgendwann quasi verselbstständigt hat. Und jetzt ist in Moskau halt dann halt einmal im Jahr da der große Marsch. Da hält dann jeder halt ein Schild hoch mit einem Bild von und dem oder den Angehörigen. Und ja, wir hatten dann auch also Widerstandskämpfer gehen auch, dürfen auch mitgehen. Es darf sowieso jeder mitgehen. Es dürfen auch Amerikaner mitgehen zum Beispiel, die gegen die Nazis gekämpft haben oder Japaner oder so. Also es gibt da keinerlei Ausschlussverfahren, so nach dem Motto, du musst jetzt erstmal irgendwie einen Sinneswandeltest machen oder so, ob du jetzt überhaupt hier mitlaufen darfst, sondern jeder, der der Meinung ist, da mitlaufen zu wollen und kann da mitlaufen. Also ich bin da mit Ernst Thälmann die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und das passte dann auch. Also es ist schon in Ordnung. Klasse. Ich fand es beeindruckend, dass die Russen uns gegenüber, da waren wir ja schon mitten in der Ukraine-Problematik drin, dass die Russen uns gegenüber unglaublich offen waren. Also ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, da eigentlich als Deutscher hinzufahren, bei der Haltung der Bundesregierung. Baerbock ist ja komplett wahnsinnig, meiner Meinung nach. Hätte es mich auch nicht überrascht, wenn sie uns zumindest vorsichtig beäugen, aber es war eine unglaubliche Herzlichkeit und Offenheit da. Das war toll, ja. Ja, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr wieder hinfahren, denke ich.
Nehme ich mit.
Ja, ich komme auf dich zurück, auf jeden Fall.
Ja, also. Matthias sagte, er hätte Tränen in den Augen gehabt, mehrfach. Ja. Das wäre sehr rührend gewesen und ja. Mehr als Symbolpolitik hier.
Ja, deutlich mehr auf jeden Fall. Und volles Programm, also mit Flüchtlingen haben wir gesprochen, wir waren im Museen, wir waren aber auch, ich war bei den Nachtwölfen, Nightwolves, war ich dann am letzten Abend noch irgendwie in der Disco und habe da noch durchgetanzt, bis mein Flugzeug dann ging. Das war auch sehr spaßig. Also Taxifahrer, Kassierer, du hast alles Mögliche an Menschen kennengelernt und es war jetzt nicht so irgendwie so eine abgeschlossene Veranstaltung unter irgendeiner Käseglocke oder so. Und das hat, ja, Tränen in den Augen. Ich kann mir ja die Szenen vorstellen, die Matthias meinte. Mir ging es dann häufig auch nicht anders. Ja, so war das. Wie geht's dir denn so mit der Lage der Nation? Man könnte auch sagen, der Weltlage, muss man ja eigentlich sagen. Ne? Aber ich weiß es nicht. Wie? Also mir geht's ehrlich gesagt nicht so gut. Schmeiß ich jetzt mal so in den Raum. Wie ist es bei dir?
Ich würde sagen, wechselnde Konjunkturen. es ist ganz einfach so, unsere bekannten Realitäten, die bei mir hier nun vielleicht um ein, zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte mehr eintrainiert sind als bei dir, die brechen weg. Damit bricht auch Orientierung weg, es brechen Leute weg, es bricht Zukunft weg. Und je nachdem, wie ich gerade mich fühle, ist es eben außerordentlich belastend. Oder ich sehe eben auch als Chance, ich sehe, dass wir sozusagen ins Offene gehen und es scheint uns offen, und wir hoffen, dass es offen ist.
Ich sehe eher ein offenes Messer, ehrlich gesagt.
Ich sehe eine Menge Leute, die wach geworden sind und die ihr Bestes geben. Und es gibt alle möglichen Anstrengungen. Und ich habe das Gefühl, ich hatte mich sehr arrangiert mit den alten Verhältnissen. Und die Kündigung kam jetzt nicht von mir, die kam von den Verhältnissen. Und manchmal bin ich dankbar dafür, manchmal finde ich es sehr mühsam. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr so irre jung. Und wovor ich jetzt wirklich Angst habe, das ist nochmal, also irgendwie Bomben fallen oder da sind ein paar Leute am Werk, die haben echt einen an der Waffe, um es mal ganz blöde zu sagen. Aber präziser haben sie es nicht verdient. Also was da geheizt wird und was da gemacht wird und was jetzt alles falsch war in der Vergangenheit, an Verständigungsversuchen und jetzt muss mal bombardiert werden, jetzt muss mal Putin gestürzt werden oder ich weiß nicht, was die zusammenfaseln, es ist widerlich und es ist hochgefährlich. Also da bin ich mit unserem gemeinsamen Freund Matthias Brückers auch ganz einer Meinung.
Ja. Ja, ja, ich mir geht's ähnlich, wobei das, du hast da ja, naja, das ist bei mir tatsächlich auch eine Tagesformfrage, aber an guten Tagen habe ich dann auch die Hoffnung, dass sich irgendwas positiv entwickelt. Und wir haben ja damals schon, als wir über dein Buch gesprochen haben, das ich übrigens immer noch wärmstens empfehlen kann, meine Pandemie mit Professor Drosten. Also Leute, lest dieses Buch, großes Tennis. Und als wir damals gesprochen haben, da war es eigentlich so, dass ich so dachte, ja, irgendwie kann das nicht so weitergehen. Also das kann eigentlich nicht funktionieren. Also weil so diese Evidenz, diese fehlende Evidenz, diese Unwissenschaftlichkeit, diese kategorische Verkündung einer bestimmten wissenschaftlichen Wahrheit. Also der komplette Widerspruch zur Wissenschaft. Die Wissenschaft erarbeitet ja Fragen. Und selbst wenn sie dann mal Antworten gibt, dann folgen daraus weitere Fragen. Und hier wurden eigentlich nur Tatsachen und Antworten formuliert. Und als wir damals gesprochen haben, dachte ich noch, ja, also das kann nicht ewig so weitergehen. Und jetzt stehen wir vor einem Herbst, wo im Grunde genommen wieder das Gleiche angedroht, angekündigt wird, wie die letzten zwei Jahre auch. Und da frage ich mich so, ey, warum, also Ja, da draußen. Ihr müsst es doch irgendwann mal kapieren, dass euch nur Scheiße erzählt wird. Das kann doch nicht angehen. Das muss doch irgendwann mal in den Birnen ankommen. Und ich bin da wirklich erschreckt, wenn ich jetzt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft höre, die jetzt schon wieder anfängt zu warnen, wie gefährlich das alles für die Kinder in den Schulen wird. Und jetzt muss wieder getestet werden. Und weiß der Henker was nicht alles irgendwie. Und Schulschließung wird es nicht geben. Also wenn mir jemand sagt, Schulschließung wird es nicht geben, dann gehe ich schon mal von vornherein davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Schulen geschlossen werden, extrem groß ist. Und die Beratungsresistenz der Politik ist das eine, aber die Ignoranz und das offensichtlich auch nicht sehen wollen der Bevölkerung ist das andere. Das, ich weiß gar nicht, was mich mehr frustriert. Also
ja, könnte ich jetzt auch keine Hierarchie erstellen. Aber es ist nach 2 Jahren Corona, wo ich auch nur noch, also ganz wie du, sozusagen die zivilisatorischen Standards der Kommunikation abgeräumt wurden, plus ein paar institutionelle Standards, nennen wir mal den Rechtsstaat und sonst ein paar Kleinigkeiten, in einem Maße, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Ich war ja durchaus kritisch eingestellt. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, das geht nicht, das wird sich auflösen müssen. Nein, das hat sich verhärtet und ist jetzt nochmal mit der Ukraine, hat nochmal einen draufgelegt. Also dieses Maß an widerwärtiger, unendlich unanständiger Propaganda hätte ich nicht für möglich gehalten. Und diese GEZ-Medien und die Mainstream-Medien, die habe ich schon lange gefressen, aber was da jetzt alles tobt an Irrsinn, es geht mir ganz genauso wie dir. Und es kann nicht sein, dass wir nicht davon ein bisschen angefressen sind. Also es geht einfach auch um die kommunikativen Grundlagen. Du kannst ja mit einem großen Teil der Menschheit nicht reden, ohne dass Blut, Schweiß und Tränen fließen. Weil die Leute ballern dich an und bläffen dich an. Wir wollen auch gar nichts hören. Woher ich das denn alles gerade wissen wollte? Ha? Bist du denn Virologe oder bist du Arzt? Das sind dann alle schon, dann hat sich schon eigentlich jede Diskussion erübrigt. Auch was jetzt mit Russland passiert, also die Verweigerung, diesem Krieg jede Rationalität zu geben oder das bisschen Rationalität, was es gibt, und stattdessen eine Art von Psycho-Wahnsinn, um Herrn Putin zu machen, dass der völlig durchgeknallt wäre und irgendwelche Reiche errichten will. Es ist, glaube ich, ziemlich simpel durchzubuchstabieren, worum es geht. Und es einfach zu überhören und immer weiter zu ballern. Dann kommen diese Fernsehberichte, wo jeden Abend, meine Freundin und ich wetten immer schon, ist das eine weinende Oma heute oder ein kleines Kind, das vor einem brennenden Haus steht. Es ist unglaublich daneben alles. Und das kann nicht spurlos an uns vorbeigehen. Aber die kaputte Kommunikation aus der Nähe, also wir beide könnten jetzt wahrscheinlich wunderbar ewig weiterreden. Wir könnten auch diskutieren. Ich könnte dir sagen, nee, Tom, da bist du echt auf dem falschen Dampfer. Und dann würdest du sagen, nee. Danach sehnt man sich ja geradezu. Aber sonst alles andere ist Blockade, ist ein Zumachen. Und all das ist wirklich nach vielen Jahrzehnten auf dieser Erde für mich völliges Neuland. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ja. Und ich kann das auch nicht beantworten. Also ich kann es nicht analytisch so durchdringen, dass ich es verstehe, warum Menschen so reagieren, also Menschen, die ich kenne, Menschen, die ich schätze, die völlig im Fokus dieser Warnungsgeschichten sind.
Ich habe vor, das ist glaube ich schon 2-3 Monate her irgendwie, also es war noch relativ zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Ich habe mich da ja sehr schnell, sehr kritisch eigentlich auf eine Seite gestellt, die zu dem Zeitpunkt gar nicht ging. Also inzwischen ist es ja so, dass es ja durchaus mehrere Stimmen gibt, die das Ganze auch kritisch beurteilen. Aber zu Anfang, so im Februar, Anfang März, da warst du, wenn du irgendwie nicht sofort Putin und Russland als Aggressor und Bösewicht und sonst was verurteilt hast, warst du komplett auf verlorenem Posten. Ich habe aber damals mit einem sehr guten Freund telefoniert und der war eigentlich auch so ja, auf Linie, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben uns dann, glaube ich, eine halbe, fast dreiviertel Stunde lang am Telefon heftigst gestritten. Und es ging wirklich hoch her, also es mit laut werden und du spinnst doch und so weiter. Und das Geile daran war, als das Gespräch dann beendet war, hatte ich die Befürchtung, da bin ich sozusagen vorbelastet, ich hatte dann die Befürchtung, das war es dann jetzt wahrscheinlich, ne? Also wäre nicht der Erste gewesen, der sich von mir abwendet, weil ich die falsche Meinung habe. Und das habe ich ihn dann direkt gefragt, so nach dem Motto, wie sieht's denn jetzt mit uns aus? Und er sagte etwas, das war ähnlich wie in Moskau einige Szenen, das war dann wirklich also für mich tränenrührend. Er sagte, ey Tom, das war ein total geiles Gespräch, was wir hier gerade geführt haben. Ich bin dir tierisch dankbar, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ich stimme dir in vielem nicht zu, Tom, sagte mein guter Freund. Aber trotzdem habe ich unglaublich viel erfahren, was ich vorher einfach gar nicht wusste. Und das hilft mir, die Situation jetzt zumindest neu zu bewerten und neu einzuordnen. Das ging andersrum genauso. Er hat mir auch Dinge gesagt, wo ich dann auch gedacht habe, okay, alles klar, also da musst du noch mal mit dir selbst ins Gericht gehen irgendwie. Und weil du das gerade sagtest, wir könnten jetzt einfach streiten. Es ist tatsächlich ja immer schwerer möglich. Und dieses Gespräch, dieses zum Teil wirklich laute Gespräch mit einem sehr guten Freund, das dann mit einem absolut gegenseitigen Kompliment beendet werden konnte. Leute, versucht das mal da draußen. Probiert das mal. Das ist so klasse, wirklich. Es ist wirklich. Und jeder geht anders aus dem Gespräch raus, als er reingegangen ist. Und das ist ja das Beste, was passieren kann. Und es passiert ja viel zu selten. Und ich durchdringe es genauso wenig wie du. Ich kann nicht verstehen, was hier gesellschaftlich passiert. Worauf wir uns, glaube ich, wahrscheinlich einigen können, ist die Tatsache, es ist massiv mit Beginn dieser ganzen Corona-Kiste begonnen worden, und zwar ohne Erbarmen. Angst, Panik und Disharmonie zu schüren. Es ging ja auch immer darum, Feindgruppen irgendwie, ne, Corona-Leugner, Impfgegner.
Ja, sehr früh.
Und das ist klar, dass das an keiner Gesellschaft spurlos vorüberzieht. Die Befindlichkeiten sind mittlerweile so fragil geworden, dass ja wirklich Kleinigkeiten ausreichen, um wirklich zu sagen, ah, okay, das war's, leck mich. Ich habe keinen Bock mehr auf dich irgendwie. Also ich spüre das bei mir auch. Also ich kann mich da ja gar nicht ausnehmen. Ich habe dann auch Begegnungen, wo ich denke irgendwie, ja, ich gehe weiter, lass mich in Ruhe. Ne? Ich kann es echt nicht mehr hören. Ne? Und gerade was die Ukraine-Geschichte angeht, bilde ich mir ein, relativ gut im Thema zu sein. Und das ist ja auch mit Arbeit verbunden. Ne? Man muss sich reinlesen, man muss Videos gucken, Interviews hören und so weiter, Bücher lesen. Irgendwie Peter Scholler-Tour zum Beispiel ist immer eine gute Empfehlung. Russland im Zangengriff, ein ausgezeichnetes Buch. Und wenn man dann glaubt oder von sich in Anspruch nimmt, ganz gut im Thema drin zu sein und hört dann die Argumente, die so saudumm sind und die schlicht und ergreifend nur nachgeplappert sind von Süddeutscher, Spiegel, Habeck und Co., dann habe ich auch wirklich keine große Lust mehr, mich dann auf ein großartiges Gespräch einzulassen.
Aber in dem
ist es
Fall,
arrogant?
Im Fall der Ukraine, finde ich, hast du völlig recht, da gibt es, wenn man sich ein bisschen anstrengt, die Möglichkeit zu produktiven Kontroversen und also auch zu Besinnung. Und da gibt es einfach auch so ein paar Informationen und Fakten und Tatsachen, da kann man das in bestimmte Basen lenken. Bei Corona ist es vollkommen unmöglich, weil die Lage mittlerweile auch derartig schwer zu schildern ist, was denn eigentlich nicht stimmt und was stimmen könnte. Und so viel durcheinander gemischt ist. Da ist so viel, darin verwirklicht sich jeder auf seine Weise, also in Corona. Also jeder Statiker oder Statistiker würde dir bestätigen, dass die Gefahr, dass du stirbst oder die Leute, die uns nahe sind, außerordentlich gering ist. Es besteht keine Gefahr im Verzug und trotzdem dieses sich zu eigen machen der Ängste und das sagen jetzt zu persönlichen Missionen zu machen die dann auch noch Solidarität heißen soll. Das ist bei Corona, aber bei Russland, da hast du recht, da gibt es gewisse Möglichkeiten. Trotzdem, das Niveau, auf dem dieser Mainstream, von dem wir beide ja wahrscheinlich so wahnsinnig schätzen, auf dem der hetzt, das ist eigentlich für jeden durchschaubar. Also da muss ich jetzt nicht pro oder contra sein. Das sind Argumente, die sind sozusagen, die sind nicht erlaubt. Die sind von einer solchen Widerwärtigkeit unter dem Gürtel und der Russe. Und diese irrwitzigen Propagandageschichten, die mein Liebling Marie-Agnes Strack-Zimmermann erzählt. Also, das müsste eigentlich jeder merken. Also wir haben so viele Jahre der Verständigungsversuche mit dem Osten, so vergleichsweise gering die auch waren, aber immerhin die liegen hinter uns. Da müsste jeder merken, dass das nicht geht und warum. Ich glaube auch, dass in dem Fall die Opposition viel größer ist, als wir sie jetzt durch die Medien gespiegelt bekommen, dass es sehr viel mehr Leute gibt. Ich habe irgendwelche Umfragen gelesen, dass da schon sehr viele Leute Zweifel dran haben an den sogenannten offiziellen Darstellungen, warum wir da jetzt müssen. Bei Corona ist es nicht so. Da ist nur der Punkt, da bin ich dann wirklich bitterhart, dass immer der eine oder der andere zu Corona denkt. Es kann niemand mehr entgehen, dass dieses Land auseinandergenommen wird im Zeichen von Corona. Ob man die Maßnahmen billigt oder nicht billigt, hier werden demokratische Rechte abgebaut, ohne dass es die geringste Notwendigkeit gibt. Der Rechtsstaat, wie das im Gespräch mit dem Alexander Christ, glaube ich, hoffentlich plausibel geworden ist, wackelt derartig, dass es einem schlecht werden kann. Und niemand wird sich mehr groß der Polizei oder den Staatsanwälten oder Richtern anvertrauen. In bestimmten Sachen, beim Nachbarschaftsstreit mag das noch funktionieren. Aber das hat auch im Dritten Reich vielleicht funktioniert. That's the point.
Ach so. Ich habe jetzt noch einen längeren zweiten Teil des Satzes.
Ich wollte mich mal selbst
unterbrechen. Es ist aber wirklich ganz interessant, was du mit dem Alexander Christ besprochen hast. Ich meine, von wegen Stichwort Rechtsstaat. Also der hat da von einem Arzt gesprochen. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht. Er hat ihn genannt, aber es ist ja auch egal im Prinzip. Also ein Arzt, dem quasi die Praxis eingerannt wurde. Und zum einen wurde ihm unterstellt, er hätte Atteste gefälscht, was ich schon ganz interessant fand. Alexander Christ sagte dann irgendwie, wie soll das gehen? Also Ärzte schreiben Atteste und die können sie nicht fälschen im eigentlichen Sinne. Die sind da rein mit, keine Ahnung, 8, 9 Leuten. Und
nein, Praxis, viel mehr.
Viel mehr.
30 Mann Truppe, also die haben die ganze Praxis, und zwar sind das dann nicht Leute im Regenmantel oder so, sondern die kommen schon ziemlich martialisch um die Ecke, und haben dann, also die Praxis, die Privatwohnung, die Wohnung von 6 Patienten und ich glaube von einigen Mitarbeitern, Privatwohnungen durchsucht. Das ist schon ein netter Überfall. Und wie müssen die Leute da drauf gekommen? Die müssen ihn ja beobachtet haben und die müssen die Atteste, die er ausgestellt hat, sozusagen kassiert haben, gesammelt haben und dann aus irgendeinem Grund einen Anfangsverdacht haben, dass diese Atteste falsch sind in dem Sinne, dass das, was da attestiert wird, gar nicht zutrifft. Das ließe sich meiner Meinung nach aber auf eine ganz simple Weise prüfen, indem man Stichproben macht bei einigen dieser Patienten und dieser Leute, denen das attestiert wurde und sagen, was haben sie für Probleme mit dem Mask getragen und so weiter und so weiter. Da muss man nicht die Patientenakten mitnehmen. Ich habe gedacht, das wäre ein Heiligtum, also Patientenakten. Die darf die Polizei nicht sehen, die darf die nur sehen, wenn schlimmste Gefahr im Verzug ist, richterliche Anordnung, vielleicht auch nur ein kleiner Kreis, aber dass die Vorstellung, dass unsere Akten da irgendwie in Polizeikreisen gelesen werden, finde ich ungeheuer. Also es hat mich, es ist immer wieder das, die Unverhältnismäßigkeit. Und ich versuche gerade herauszubekommen, wie oft, also vor Corona, solche Art Praxisdurchsuchungen stattgefunden haben. Also das ist bei gewerbsmäßigem Betrug und bei fahrlässiger Tötung oder so, da ist sowas wohl vorgekommen. Aber es dürfte äußerst selten sein. Mittlerweile geht es in die Tausende, vermutlich.
Naja, und der Anlass ist natürlich auch entscheidend, ne? Also Gefahrenverzug, wenn du jetzt was weiß ich nicht, Kindesentführung oder eine riesen, ein ganzer Keller voller Koks oder so, da kann man dann reingehen. Also das wurde wahrscheinlich auch vor Corona gemacht. Aber jetzt, einem Allgemeinmediziner war es, glaube ich, die komplette Praxis, die ist ja komplett ausgeräumt worden. Der konnte ja auch dann gar nicht mehr arbeiten. Er hat ja überhaupt keine Grundlage mehr, um überhaupt weiterzuarbeiten. Das ist ja schon mal die Verletzung des Arztgeheimnisses. Und wenn du sagst, dass sogar in die Wohnungen von Patienten gegangen wurde, das auch noch, dann ist es dann auch noch die Unverletzbarkeit der Wohnung. Ich weiß gar nicht, ich bin ja kein Jurist, was für Straftatbestände oder juristische Bestände da noch alle greifen. Das ist das Ende des Rechtsstaats, das muss man einfach so sehen.
Ja, das ist die Unverhältnismäßigkeit. Ich meine, wir wissen doch, wie viele Ärzte es gibt, die die Krankheit attestieren. Also wie heißt das?
Doc Holidays oder so.
Ja. Nein, dieser Krankenschein ausstellen, obwohl das vielleicht gar nicht so ist, aus Gefälligkeit oder sonst was. Da kann sich schon einiges summieren, vor allem wenn man sowas dann sozusagen beruflich macht und die Leute kommen deshalb zu einem, weil man immer so einen Schein ausstellt. Aber auch da wird niemals eine Hausdurchsuchung gemacht in diesem Ausmaßen. Also das ist schon unvorstellbar. Und dass der Mann natürlich dann an einem Tag, wo die Praxis auch voll besetzt ist, dass die Leute dann sagen, oh Gott, da möchte ich jetzt lieber nicht mehr hin, das ist mir zu dolle. Das ist auch klar. Also der Mann ist ruiniert. Und ich glaube, das ist die tiefe Absicht. Ich habe letztens mit ein paar Leuten zusammengesessen, die erzählten von Hausdurchsuchungen bei Freunden oder Bekannten und die haben gar nicht mal erst geklingelt. Die haben direkt von hinten die Terrassentür eingeschlagen und standen dann da. Und dann sagte einer, die kennst du wahrscheinlich auch, der sagte, der Witz war, die haben dann wow, wahnsinnig die Schubladen aufgeschmissen, die Regale umgekippt. Aber so drei Zimmer haben die gar nicht mehr reingeguckt. Also nicht mal mehr reingeguckt. Was immer sie gesucht haben mögen, das hätte da sein können, aber offenkundig interessierte sie das nicht mehr. Das legt den Verdacht nahe, dass der Akt der Hausdurchsuchung, das war der eigentliche Grund des Erscheins. Also hier in meiner Gegend wurde ein Nachbar auch morgens um 4:30 Mann, weil der tatsächlich gefälschten Impfpass hatte, sagte, entweder Hausdurchsuchung oder sie geben uns Handy und Laptop. Also auch das ist schon ein starkes Stück.
Ja. Jetzt sitzen womöglich Leute vor den Geräten und sagen, ja Gott, Polizeiwillkür hat es immer schon gegeben, das sind Einzelfälle. Aber Stichwort Einzelfälle, irgendwann habt ihr ja dann Ulrike Gero ins Gespräch geführt, nee, sie kann alleine gehen, sie muss nicht geführt werden. Und sie hat ja auch ziemlich klar gesagt, okay, also das sind keine Einzelfälle, das hat System, das hat Methode. Und da sind wir halt wieder bei der Ausgangslage, die Bevölkerung in Angst zu versetzen. Entweder in Angst vor dem Virus, das entweder einen selbst töten kann, oder das ist sowieso für mich mit Abstand das Schlimmste, was passiert ist in dieser Corona-Zeit, der Umgang mit den Kindern. Den Kindern, und das ist ja in diesem geleakten Dokument, stand das ja schwarz auf weiß geschrieben, dass das geplant war, dass den Kindern erzählt werden soll, ihr seid im Zweifel dafür verantwortlich, dass eure Großeltern sterben. Das war nichts, was irgendwie zufällig entstanden ist oder ein paar Idioten angewendet haben. Das war geplant, das war formuliert, das war schwarz auf weiß zu lesen. Als das damals geleakt wurde und rauskam, das ist ja dann sogar im Mainstream publiziert worden, dachte ich, okay, das war's, das Corona-Regime ist zu Ende. Wenn die Menschen erfahren, dass das von vornherein alles so, ich will ja gar nicht von dem großen Plan sprechen, das meine ich gar nicht, ne? Also das ist ja dann immer die Frage, Great Reset und das wurde in Wuhan sowieso künstlich erzeugt, womöglich noch mit amerikanischer Hilfe. Hilfe und so. Will ich alles gar nicht ausschließen. Aber muss man gar nicht zu Ende denken. Wenn man alleine daran denkt, da bestand kein Plan, nicht dieser große Riesenplan, sondern der Plan bestand im Wesentlichen darin, wir nutzen das jetzt, und das schreiben wir auf, damit es auch alle kapieren. Wir nutzen das jetzt, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Und im nächsten Schritt, die Menschen, die nicht bereit sind, sich in Angst und Schrecken versetzen zu lassen und sie sagen, das ist mir alles nicht geheuer, denen wird dann ohne Ende Druck gemacht. Also Angst, Druck, Repression, Panik und eben auch Todesangst, also auch das war ja formuliert, es sollte Todesangst erzeugt werden. Und mal abgesehen davon, dass jetzt irgendwie Millionen, Milliarden, ich weiß nicht wie viel Impfdosen mittlerweile auf der ganzen Welt irgendwie verspritzt, verkauft oder vorbestellt wurden, wenn man davon mal absieht, dass die Dinger irgendwie verkauft werden müssen, auf der anderen Seite, wenn das Pharmaunternehmen die Kohle gekriegt hat, dann kann das ja auch schlecht werden, ist ja im Prinzip auch egal, das Geld ist ja da, frage ich mich nach wie vor, und da kommen wir wahrscheinlich auch heute nicht weiter. Warum? Was ist das Ziel? Selbst wenn es keinen großen Plan gibt, muss es ja zumindest ein mittelfristiges Ziel geben. Was will ich erreichen mit dieser kompletten Spaltung der Gesellschaft, mit dieser kompletten Verunsicherung der Gesellschaft, mit der Drangsalierung der Gesellschaft? Ich muss doch als politisch oder wirtschaftlich oder wie auch immer Verantwortlicher, muss ich doch irgendein Ziel verfolgen. Das kann doch nicht völlig einfach nur ins Blaue sein, weil ich es kann oder wie?
Dann kommst du natürlich schon auf den großen Plan. Also selbst wenn man am Anfang sozusagen sich vertan hätte, hätte man längst zurückrudern können. Aber es wird ja sagen immer, es geht ja immer weiter. Es ist Corona, das läuft ja auch noch im Hintergrund. Mittlerweile klopfen schon die Affenbocken an die Tür. Dann hast du die Zerrüttung durch Corona, also auch die ökonomische Zerrüttung, und die ist massiv. Und jetzt hast du weiter die ökonomische Zerrüttung, bei der ich ehrlich gesagt viele Sachen nicht glaube. Also die Lieferengpässe und der Arbeitskräftemangel da und da. Wo sollen die ganzen Leute alle hin sein? Und du hast den Ukraine-Krieg, der tatsächlich nochmal was draufsetzt. Also du hast eine Serie, eine lückenlose Serie von Zerrüttungsmaßnahmen. Dieses Land wird auseinandergenommen und jeder Einzelne, also wie viele Leute jetzt mit den neuen Preisen buchstäblich das Wasser bis zum Hals steht, wie viele Leute psychisch mittlerweile auch irgendwie sehr fragil geworden sind. Das alles kannst du nicht mehr aus Versehen machen. Also wenn man in so einer angespannten Lage ist, dann drohst du nicht damit, dass du Russland jetzt platt machst. Das weiß jeder, das kann so nicht funktionieren. Das ist auch durch die außerordentliche Dummheit der speziellen grünen Regierungsmitglieder nicht zu erklären oder schon gar nicht zu rechtfertigen. Ich glaube schon, du musst dann, also das ist ein Kontinuum sondergleichen. Es hat Krisenzeiten gegeben, da gab es sozusagen einen kritischen Höhepunkt, dann arbeitet man sich wieder hoch. Aber dieses Zerrütten der Verhältnisse, dieses kontrollierte Runterfahren, also kontrolliert im Sinne von, dass man immer noch das Gefühl hat, es gäbe sozusagen Gründe dafür und Themen und aktuelle Notlagen, an die wir uns adaptieren müssen oder Probleme. Das ist das Kontrollierte. Also es ist nicht der Kollaps, wo jetzt einfach alles auseinanderbricht, Geld völlig entwertet ist, sondern es wird eben langsam entwertet. Und immer mehr Leute gehen dabei drauf. Also psychisch wie ökonomisch, wahrscheinlich auch physisch.
Ja, bleibt aber die Frage nach dem Ziel. Also ich will mit dir gar nicht darüber diskutieren, ob es jetzt den großen Plan gibt oder nicht. Also meiner Meinung nach ist es eigentlich zumindest in Sachen Corona eigentlich eher so gelaufen, so ein bisschen Gelegenheit macht Diebe. Da kam was, das war irgendwie neu und unbekannt und man wusste nicht so recht. Und dann hat man festgestellt, okay, also wir können den Leuten jetzt auf jeden Fall einen Lockdown verkaufen aufgrund dieser Situation. Und dann hat man irgendwann Blut gerochen und festgestellt irgendwie, oh, da geht da noch viel mehr, das ist ja geil irgendwie. Und dann wurde halt immer mehr gemacht und es wurde damit ja bis zum heutigen Tag faktisch nicht aufgehört. Und der Herbst wird wieder ein Druckherbst werden, auf jeden Fall, in mehrerer Hinsicht, also Corona und Ukraine-mäßig, also wie gesagt, also zumindest in Sachen Corona würde ich jetzt keinen großen Plan unterstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, es ist für mich auch gar nicht so entscheidend. Entscheidender ist für mich die Frage, wo geht es hin? Also wenn ich einen Plan habe, ob jetzt lange vorbereitet oder kurzfristig entwickelt, muss ich ja immer irgendwo hinwollen. Und was ich jetzt sehe, ist das, was du gerade beschrieben hast. Also den Leuten steht das Wasser bis zum Hals, die Suizidrate geht hoch, die psychische Belastung nimmt zu. Ich merke das bei mir auch. Ich träume in letzter Zeit immer mehr und immer konfuser und wach morgens teilweise auf und weiß nicht, ob ich jetzt froh bin aufzuwachen oder ob es besser gewesen wäre, weiterzuschlafen oder so, oder ob beides scheiße ist. Das betrifft nahezu alle Menschen, bis auf eine kleine auserkorene Gruppe von denen, die ganz oben hocken irgendwie. Aber die profitieren ja im Prinzip auch nur von dem, was die ganzen Ameisen da unten alles so machen. Und das hört ja langsam auf zu funktionieren. Also ich meine, wenn die Energiekosten und die Lebensmittelpreise und die Wohnkosten, die steigen ja seit Jahren auch schon irgendwie kontinuierlich. Wenn das alles irgendwie in Richtung Ende des Jahres und darüber hinaus weiterhin auf ein Niveau klettert, wie es zu befürchten ist, dann ist ja irgendwann der Binnenmarkt, Konsum, Autos kaufen, vielleicht sogar E-Autos oder so und Fernseher, weiß ich nicht, Flatscreens, was auch immer, der Markt ist ja dann irgendwann dahin, der ist ja tot. Und wenn das so ist, und ich wüsste jetzt nicht, warum es anders sein sollte, wenn es so weitergeht, wie das, was bisher fabriziert wird, dann kann das Ziel doch nicht das sein, irgendwann festzustellen, yo, das war's mit unserer Wirtschaft, das war's mit dem Konsum, das war's mit einigermaßen Demokratie und sozialem Zusammenhalt. Das haben wir jetzt, und zwar sehenden Auges, haben wir das jetzt direkt gegen die Wand gefahren. Ja, und dann? Was dann?
Man muss mal das sehr schwierige Experiment wagen, sich in die Haut von Leuten mit, sagen wir mal, 150 Milliarden Privatvermögen zu versetzen. Das ist so, da kann ich eigentlich nur herzlich lachen. Es ist wahnsinnig viel. Wenn du so viel Geld hast, das ist das Bruttosozialprodukt von vielen Ländern auf der ganzen Welt, und du kapierst, dass die Unruhe in der Welt, die Schieflagen, die Krisen derartig massiv sind. Also das sind Währungskrisen, das sind Finanzkrisen, das sind die Klimakatastrophe, von der haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Du hast Migration, du hast Kriege. Und irgendwann sagst du dir, ich muss dieses ganze Geld ist exakt nichts mehr wert, wenn ich die Verhältnisse so kontrolliere, dass diese ganzen digitalen Nullen was bedeuten und nicht nur einfach Null sind. Also du nimmst die Verhältnisse in die Hand und das ist dann diese Allianz der Philanthropen, es ist ungeheuer, in welchem Ausmaß diese Leute zusammenarbeiten, kooperieren und seit vielen Jahren, seit 20 Jahren an denselben Themen hocken. Also wie man die Welt kontrollieren kann über digitales Geld, digitale Identitäten, wie man sie entrechten kann, wie man sie entmündigen kann. Wir sind ja auch jetzt schon auf eine ganz enorme Weise entrechtet. Also nicht, was im Gesetz steht, aber so, wie der Rechtsstaat heute funktioniert. Und dann eine Weltordnung herzustellen, die man muss ja diesen Schwabschen Wahnsinn lesen, dem muss man nicht unbedingt glauben, aber das sind furchtbare technokratische Fantasien. Große Teile der Welt werden stillgestellt mit Grundeinkommen, sind aber weitgehend rechtslos und abhängig. Und die superreichen Eliten kontrollieren das Geschehen. So sind die einfach der Unruhe der Welt, also in einem Maß ausgesetzt, dass sie sich tatsächlich bedroht fühlen können. Ist der Zustand vorstellbar, dass die 150 Milliarden, die wir beide nicht besitzen, aber Herr Gates zum Beispiel und ein paar Kollegen seiner Sorte, dass diese 150 Milliarden von einem Tag auf den anderen nichts mehr wert sind? Also du musst, es reicht nicht, Geld anzuhäufen, du musst auch dafür sorgen, dass die Verhältnisse so sind, dass das Geld Geld bleibt. Also wirklich was bedeutet.
Aber funktioniert das nicht am besten, wenn die Leute einigermaßen zufrieden sind?
Darum geht es nicht, ob die Leute zufrieden sind, sondern es geht um die Krisen, die in der Welt sind. Also man ist ja völlig klar bei dieser Art der Kapitalbewirtschaftung, dass die Ungleichheit immer weiter steigt. Also, man hat ja gesehen, dass jetzt bei Corona, wo es ja überall das Bruttosozialprodukt weltweit enorm runtergegangen ist, ein paar Herren ihr Vermögen verdoppelt und verdreifacht haben.
Ja, ja.
Es gibt keinen Moment, wo es sozusagen diesen Leuten schlechter geht. Aber sie müssen es sichern. Und für mich ist das auch, es ist reine Spekulation, was ich hier sage, aber ich kann nicht mehr glauben, dass wir eine Verkettung von dramatischen, tragischen Umständen haben, die zufällig zueinander laufen und dass die nicht sozusagen ein bisschen geführt werden. Also, ja. Und meine These wäre die, und wenn man da Ernst Wolf folgt und seinen Thesen vom digitalen Finanzkapitalismus, dann versteht man das auch ein bisschen.
Ja, Ernst Wolf habe ich auch, habe ich mich auch mit beschäftigt. Wobei der neuerdings, weiß ich nicht, also er meint, dass das wirklich weltweit passiert und dass auch der Konflikt zwischen dem Westen und Russland, ja, dass es nur Makulatur sei und Russland genauso den Weg geht. Ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Ansonsten ist es natürlich schon sehr schlüssig, was er sagt, also auch mit dem Grundeinkommen, ne? Also ich meine, wenn der Konsum im Prinzip nicht mehr erarbeitet werden kann, weil sowieso alles in Energie geht oder du sowieso Hartz-IV-Empfänger bist und dir sowieso nichts leisten kannst oder so, dann muss halt ein Grundeinkommen her, damit irgendwie so ein Basiskonsum irgendwie realisiert werden kann. Darüber hinaus ist es dann natürlich so gering, dass die Leute trotzdem arbeiten müssen und dass die Leute dann trotzdem auch logischerweise Jobs, die schlecht bezahlt sind, annehmen. Die Grundeinkommen-Befürworter sagen ja immer, nein, dann braucht doch keiner mehr einen Job zu machen, den er dann nicht machen will. Das ist lächerlich. Also du kannst ja mit 1.000 Euro im Monat Grundeinkommen oder meinetwegen auch 1.200, kannst du nicht leben, insbesondere wenn du die Krankenversicherung und so weiter davon zahlen sollst und es keine Arbeitslosenhilfe mehr gibt und so weiter. Das heißt, du musst alles davon zahlen und wenn damit kommst du nicht aus. Du wirst nicht alles davon bezahlen können, also musst du logischerweise einen Job einnehmen. Und wenn du dann zu deinem potenziellen Arbeitgeber sagst, also für 8 Euro mache ich das nicht, dann sagt er, ja, dann machst du es eben nicht. Ne? Geh woanders hin, such dir irgendwas oder so. Da gehe ich ja mit.
Jetzt habe ich den
Faden verloren. Geh da mal ruhig rein, ich habe eh den Faden verloren.
mit dem Grundeinkommen kannst du ja sagen, gut Leute, ihr habt jetzt euren Teil. Wir, der Rest der Gesellschaft, braucht sich um euch nicht mehr zu kümmern. Also wir haben ja bis jetzt noch eine Wirtschaft, die immer sagt, oh, wir müssen an die Arbeitslosen denken und so weiter. Diese ganzen, ich kann schon fast sagen, nur noch religiös motivierten Digitalisierungsprojekte werden ja, das ist völlig absehbar, eine ungeheure Arbeitslosigkeit schaffen. Wo bleiben die ganzen Leute? Wenn du eine Gesellschaft hast, die sagt, oh, wir müssen alle mitnehmen, dann wird das nicht so toll mit dem Wahnsinnsfortschritten und mit dem transhumanen, halbmaschinellen Leben. Du musst dafür sorgen, dass ein Großteil der Welt das Maul hält und sagt, ihr habt da euer Ding, damit könnt ihr euer Leben fristen. Ihr seid abgefunden, ne? Ihr seid abgegolten. Wir sind keine Gesellschaft mehr, die euch mitnehmen muss oder will. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne. Hier sind die Bedingungen, das musst du leisten. Wenn du es nicht schaffst, schaffst du es nicht. Das ist eine völlig andere Gesellschaft. Man muss, wir gucken immer nur nach unseren zivilisatorischen Breiten. Da muss man sehen, was die ganze Corona-Politik im Rest der Welt angerichtet hat. Das ist ein unverzeihliches Ausmaß an Hunger, Tod und Vernichtung. Also das wird ja auch nie richtig beziffert, aber also Oxfam hat jetzt mal gesagt, letztes Jahr sind nochmal 200 Millionen Hungernde mehr gekommen. Davon werden sicherlich in absehbarer Zeit 50 Millionen sterben. Es ist das Zehnfache von dem, was, glaube ich, weltweit an angeblichen Corona-Toten gezählt worden ist.
Zusätzlich, ne? Ganz wichtig zu unterstreichen. Zusätzliche Hungerstote.
Und allein darüber, dass da gar nicht drüber gesprochen wird, ist ja schon verdächtig. Du musst dir ja überlegen, ein Land wie Nigeria hat seit hinten nach bestimmten Erhebungen 69% der Menschen sterben an heilbaren Krankheiten. Als ich in Nigeria war, habe ich gedacht, wo sind denn hier eigentlich die Alten? Das Durchschnittsalter ist irgendwie, ich weiß nicht, 18 oder 19, wie fast überall in Afrika. Es gibt gar keine Alten. Die geringste Sorge, die ein afrikanisches Land hat, ist irgendeine Grippe. Vor allen Dingen eine Grippe wie Corona, der hauptsächlich alte und sehr alte Menschen zum Opfer fallen. Der Median in Deutschland ist 84, das ist gewaltig, das ist keine Seuche, die jeden betrifft. Oder es betrifft nur Leute mit Vorerkrankungen. Wenn du solche Leute, solche Länder wie Nigeria oder die anderen 54 afrikanischen Staaten in einen Lockdown zwingst, und die sind alle gezwungen worden. Ich weiß es, in Marokko haben sie in Marrakesch mit Panzern den Lockdown durchgesetzt. Sie sind von Haus zu Haus gegangen, ob alle auch brav schön zu Hause sitzen. Wenn du das marokkanische Gesundheitssystem kennst, dann weißt du, alles kann man da verbessern. Wirklich alles. Wenn du einen Herzinfarkt hast und du hast nicht eine Menge Kohle, war es das für die meisten Menschen in Marokko. Aber das geringste aller Probleme ist eine solche Grippe. Zumal das afrikanische Durchschnittsalter eben vergleichsweise unendlich viel jünger ist als bei uns. Wer macht sowas? Also es können ja nur also Machthaber, die es mit Militärgewalt durchsetzen, so war es in fast allen afrikanischen Ländern, die wissen, wenn ich die Wege zumache, in einem Land, was von Tagelöhnerei lebt, werden die Leute verenden, die werden verrecken. Und du wirst niemanden retten, weder durch Impfung noch indem du die Kontakte verhinderst, du wirst die Leute umbringen. Und das ist Vorsatz. Also da ist nicht, da kann man auch nicht mal sagen, das ist vielleicht ist da was schiefgegangen bei der Abwägung. Wir haben ein bisschen vertan, der Nutzen der Maßnahmen war, also der Schaden der Maßnahmen war größer als der Nutzen. Tut uns leid. Nein, das weißt du vorher. Also ich kenne mich ein bisschen aus mit Afrika. Diese Länder haben alle Sorgen, die größten Sorgen der Welt, aber nicht von der Grippe. Und wenn du so dramatisch Lockdowns in diesen Ländern machst, machst du die Leute tot. Und da musst du dich fragen, ob das nicht auch ein Teil des Plans ist. Man kann sich nicht so vertun, verstehst du? Also wenn das wäre so, als wenn ich jetzt sagen würde, oh, der Tom hat Kopfschmerzen, ich gebe dem jetzt nicht Ibuprofen, sondern ich schneide ihm die Birne auf. Das grob unverhältnismäßig. Es ist auch nicht gerade sehr sachkundig, weil du wahrscheinlich mehr Kopfschmerzen hat. Es ist Wahnsinn, verstehst du? Und der hat, das ist jetzt kein Geheimwissen von mir oder Verschwörungstheorie. Guck's dir an, also Nigeria ist nur ein Beispiel. Dieses durch und durch ist sowieso schon zerrüttete Land und man muss es mal einfach gesehen haben. Und da machst du alles zu, 3 Monate. Bulai ist 14 Personen pro Quadratkilometer, glaube ich. Nee, 2, ich weiß nicht mehr, oder 4 Personen pro Quadratkilometer, macht 3 Monate Lockdown. Ja. Also ich glaube, ich habe hier irgendwie. Oh ja, ich habe aus Versehen an meinen Stimmen, da war ich aus, so entschuldige.
Okay.
Du guckst so, als hätte ich dir was Böses gesagt.
Nee. Also nein, also ich gehöre nicht zu denen, die auf Booten schießen. Du hast ja nichts gesagt, was ich jetzt anders sehen würde. Und die globalen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen, über die sollte ich eigentlich schon auf einer Demo in Berlin sprechen. Dann wurde die Demo verboten und ich konnte dann auch meine Rede nicht halten. Aber das war schon Bestandteil der Rede. Damals hatte ich dann eben noch die Zahlen 150 Millionen zusätzliche hungernde Menschen auf der ganzen Welt aufgrund der Corona-Politik der westlichen oder nördlichen Länder, je nachdem, wie man das jetzt kategorisieren will. Das glaube ich auch, das kann kein Versehen sein, zumindest wenn man die Zeitschiene betrachtet. Also es dauert zu lange für ein Versehen. Und darüber hinaus ist es ja so, dass ja die politischen Entscheidungsträger irgendwann mal, selbst wenn sie unter ihrer elitären Käseglocke hocken, irgendwann ja mal kapiert haben müssen oder ihnen zugetragen wurde, dass jetzt so und so viele Menschen weltweit durch die Corona-Politik der deutschen, der französischen, der amerikanischen, meinetwegen auch chinesischen Politik gestorben sind oder extrem in Not geraten sind, Existenzen zerstört wurden, Wanderarbeiter komplett ausgefallen sind und wahrscheinlich über die nächste Klippe gesprungen sind, weil sie sowieso keine andere Möglichkeit mehr gesehen haben. Das muss ja irgendwann angekommen sein bei den politischen Entscheidungsträgern. Und unter dieser Voraussetzung, das zu unterstellen, und das müssen wir unterstellen, das geht nicht anders, natürlich wissen die das, unter dieser Voraussetzung, sich dann jetzt hinzustellen und zu sagen, wir bereiten uns jetzt auf den Herbst vor, und bereiten uns so vor, dass wir es im Prinzip mehr oder weniger mit Abstrichen genauso machen, wie wir es letztes und vorletztes Jahr auch gemacht haben. Das kann dann nur Vorsatz sein. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders.
Ich bin nicht sicher, ob Sie das machen werden. Das Ding ist jetzt ein bisschen ausgeleiert und vor allen Dingen, wir haben ja jetzt diesen Sommer, wir haben Inzidenzen von weit über 700 gehabt. Ich glaube, es ist etwas unter 700. Es passiert gar nichts. Es wird nicht mal mehr von AHA und ähnlichen Witzquatsch gesprochen. Hier und da wird nochmal an die Maske erinnert, aber so wie kannst du auch lassen. Also
wir sind im Sommer, denk dran. Wie? Wir sind im Sommer, wir sind noch im Sommer.
Ja, eben, aber die Leute, die lassen es laufen, weil sie kapiert haben, erstmal haben sie keinen richtigen Impfstoff. Der Impfstoff, den sie uns verkauft haben, ist die größte Pleite aller Zeiten. Ich meine, das müsste mittlerweile auch der blödste Kerl kapiert haben. Selbst hier sofort laufend verbreitete Behauptung, das würde für einen geringeren, einen schlechteren, einen weniger schlimmen Verlauf sorgen, ist großer Quatsch, weiß auch jeder. Also es gab im letzten Monaten, habe ich nur Leute getroffen, die krank waren, ob sie nun vierfach geimpft waren oder gar nicht geimpft waren, waren ungefähr alle gleich. Der Schutz der Impfung ist null, schützt weder dich noch andere. Es gibt Spekulationen, die sagen, nach einer gewissen Zeit bist du sogar anfälliger für Infektionen, für schwere Infektionen. Das kann ich nicht beurteilen. Also, sie wissen eigentlich, dass, und eigentlich müsste das auch wieder jeder kapiert haben, dass das Versprechen der Impfung, diese große Endlösung, dass das vorne und hinten nicht geklappt hat. Und sie werden, also, und dann gab es ja den letzten Herbst, wo die Impfskeptiker die Unholde waren. Also da war man sich ja völlig klar, dass das Verbrecher sind, egomanische Verbrecher. Die kann man nicht nochmal rausholen. Also das mittlerweile glaubt das keiner mehr. Und sie lassen laufen und in der Hoffnung auf die sozusagen natürliche Durchseuchung, die dürfte mittlerweile auch erreicht sein. Also 30 Millionen sind offiziell PCR getestet, infiziert gewesen im Laufe der letzten 2,5 Jahre. Wir können davon ausgehen, dass fast die gesamte Bevölkerung es schwerer oder leichter durchgemacht hat. Das ist also allmählich eine Art natürliche Immunität gibt. Das ist nun peinlicherweise wiederum genau das, was Wolfgang Wodak und andere Finsterlinge im März 2020 schon vorgeschlagen haben. Also das etwas zu kontrollieren, je nachdem wie schwer diese Grippe wird, dass man ein paar Maßnahmen ergreift, aber im Großen und Ganzen wird an diesem Vorgang dass wir einmal diese Krankheit durchleben müssen, nichts vorbeiführen. Und ich weiß nicht, was Sie jetzt noch rausholen wollen. Wem wollen Sie denn erklären, dass er jetzt zum dritten Mal Corona bekommen hat, trotz 4 Impfungen, und dass wir jetzt nochmal Maßnahmen ergreifen müssen? Das ist doch alles Quatsch. Also die Rationalität ist mittlerweile ja kein verlässlicher Ort mehr. Von daher ist die Frage rein rhetorisch. Offenbar kann man alles machen. Aber ich halte es für, mich würde es wundern. Sie werden was anderes finden. Die Inflation wird bei 16% landen. Ich weiß es nicht. Es wird noch mehr Lieferengpässe geben. Ich weiß nicht für was, woher die alle kommen sollen. Aber ja, ich sehe die unruhige Hand des Marktes.
Ja.
Ich habe mich hier zugeschüttet.
Nee, völlig in Ordnung. Also das passiert bei Blind Dates. Mal redet der eine ein bisschen länger und der andere hört zu, und mal hört der andere zu und der eine redet ein bisschen länger.
Was ist eigentlich der Sinn des Blind Dates, dass wir uns hinterher dann ein Paar bilden? Oder?
Nee, das ist die Idee, die stammt gar nicht von mir, sondern das war der Dirk Fleck, Dirk C. Fleck, mit dem ich das erste Blind Date hatte. Mit dem habe ich irgendwie.
Der Schriftsteller, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Mit dem habe ich irgendwie. Ja. Hin und her geschrieben, der macht auch mit dem Jens Lehrich, glaube ich, heißt er, dem Rubicon irgendwie, macht er ab und zu mal so Wohnzimmergespräche, die sie dann aufnehmen irgendwie. Und so ist die Idee entstanden und haben wir gesagt, ja, treffen wir uns einfach mal ohne Drehbuch und einfach so. Und das kam ziemlich gut an und mir und Dirk auch hat es großen Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, oh Gott, warum denn nicht das Ganze nochmal machen? Und seitdem bin ich halt so ein bisschen auf der Suche nach Leuten, wo ich mir denke irgendwie, ich glaube, da könnte die Chemie passen. Und da wir ja schon mal miteinander gesprochen hatten, fielst du mir dann ein. Und wir können danach auch über Paartherapie sprechen oder Paarbildung oder so. Auf jeden Fall sollten wir irgendwann mal ein Bier zusammen trinken. So viel ist sicher. Ja.
Das bedarf keiner vorherigen Sendung.
Würdest
du auch
das
mit Leuten sprechen, die du nicht magst?
Ja, warum nicht?
Also die du einfach nicht schätzt. So, das ist ja so eine.
Ja, würde ich schon machen. Also ich weiß, also zunächst mal ist es so, dass ich vermutlich hätte ich Schwierigkeiten, so jemanden zu finden. Weil jemanden, den ich nicht schätze, da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass er mich vielleicht auch nicht schätzt. Und ob dann jetzt die große Lust vorhanden ist, ein Blind Date zu machen, das wahrscheinlich mehr oder weniger, sagen wir mal, zumindest nicht so harmonisch wie jetzt zwischen dir und mir und im schlimmsten Fall sogar in einem Desaster enden könnte, ist ja alles möglich. Aber machen würde ich es grundsätzlich schon. Also wer da draußen mich so gar nicht leiden kann und Lust hat, mit mir ein Blind Date zu machen, ausgesprochen gerne. Das wäre tatsächlich dann auch mal eine andere Dynamik, die dahinter steckt. Ja, ich glaube, was haben wir jetzt? Jetzt sind wir auch eine Stunde dabei, ein bisschen länger. Wir könnten, also mir würde jetzt zu dem, was du gesagt hast, auch noch eine ganze Menge einfallen, aber tatsächlich würde ich es an der Stelle ganz gerne dabei belassen. Wir müssen es letztlich offen lassen. Also was jetzt der Plan dahinter ist, das ist ja die Frage, die sich jetzt die sogenannten.
Ich weiß auch nicht mehr als du.
Nee, genau. Also man kann letztlich nur spekulieren und man kann sich informieren und man kann natürlich irgendwie zum Beispiel in Richtung Ernst Wolf gehen. Also ich finde vieles von dem, was er sagt, sehr, sehr vernünftig und auch schlüssig. Insbesondere die Tatsache, dass er ja sagt, und das ist ja wirklich eklatant, das System ist im Arsch und es muss sich letztlich irgendwie neu aufstellen, damit es irgendwie anders noch funktionieren kann. Man kann sich natürlich auch sehr viel softer informieren und kann das Ganze irgendwie, das muss jeder für sich selbst sehen. Ich glaube jedenfalls auch, dass wir auf eine desaströse Entwicklung zusteuern und das politische Personal hier in Deutschland tut ja auch alles dafür, dass also nach Möglichkeit jetzt wirklich schon Tempo aufgenommen wird, damit wir auch wirklich mit einer hohen Geschwindigkeit gegen die Wand fahren. Jetzt geht's heute wieder los. Wir zeichnen auf übrigens am 2.8. Heute ging es dann wieder los mit Taiwan und China und Nancy Pelosi ist irgendwie, glaube ich, tatsächlich dann nach Taiwan geflogen und dann in Taipei gelandet, was die Chinesen natürlich auf 180 bringt. Also der nächste Krisenherd, der jetzt brisant ist. Sich anbahnt, eine ganz große Rolle spielt. Kosovo, Serbien, auch da wird gezündelt und auch da unterlässt der Westen es irgendwie deeskalierend einzugreifen, sondern lässt eher die Eskalation zu oder fördert sie sogar. Aber wie gesagt, wohin das Ganze führen soll, auf jeden Fall, wenn der Weg so weitergegangen wird, Richtung Abgrund, so viel ist man sicher, für den Großteil der Bevölkerungen. Und was dann die Minderheit, die davon profitiert, und das hast du ja vorhin richtigerweise gesagt, es profitieren halt immer einige wenige von Krisen, ob es jetzt Krieg oder Corona ist. Es gab ja einige, die profitiert haben. Und ob die das so weit auf die Spitze treiben wollen, dass im Grunde genommen weltweit die Luft brennt, das werden wir sehen. Aber meiner Meinung nach ist es zumindest zu befürchten. Und wer davor die Augen verschließt, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, der ist in meiner Gunst von jetzt auf gleich aber sowas von gesunken. Denn ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich wirklich abschließend nochmal sagen. Was ich erwarte von Menschen ist nicht, dass sie über alles Bescheid wissen. Weiß ich ja auch nicht. Geht ja gar nicht. Wir leben in einer Welt der unglaublich schnellen Informationen und wir kriegen global alles Mögliche mit. Das können wir gar nicht alles verstehen und verarbeiten. Was ich aber trotzdem erwarte von jedem einzelnen Mediennutzer, ist eine gewisse Medienkompetenz. Und dazu gehört nicht einfach nur den Müll zu glauben, der einem jeden Abend um 20 Uhr, 21 Uhr 45 und 22 Uhr 15 von ARD, ZDF, Heute, Tagesthemen und so weiter aufgetischt wird, sondern sich mal ranzusetzen und sich die Mühe zu machen. Du hast vorhin selbst gesagt, oh, es gibt so viele Plattformen, das ist so anstrengend und viele kenne ich gar nicht und dann sind da gute und weniger gute dabei. Ja gut, okay, dann ist das eben so, da muss man da durch. Und sich aber stattdessen hinzusetzen und sagen, oh, das ist irgendwie alles so, das wurde mir so erzählt irgendwie. Scheiße, das akzeptiere ich nicht. Nicht ansatzweise, ehrlich.
Völlig deiner Meinung, völlig deiner Meinung, ja.
Gut.
Wer schweigt, stimmt zu. Das ist schon,
wer schweigt, stimmt zu, ja, genau.
Das kann niemand an Ulrike. Du musst kein Fachmann sein, um festzustellen, hier stimmt was nicht. Wie weit du dich dann kundig machst, ist eine andere Sache. Aber dieser Akt, ich mache mich kundig, weil ich zweifle, der ist schon mit einer hohen Hürde versehen, weil jeder weiß, wenn er jetzt anfängt zu zweifeln, hat er die Höllenhunde gegen sich. Er weiß, dann zweifelt er wirklich. Also wenn ich morgen in Betrieb müsste und ich bin der Meinung, dass hier alles falsch läuft und ich würde diese Meinung kundtun, ich glaube, das wäre, würde ich mein Leben sehr, sehr dunkel gestalten. Und ich glaube, dass sozusagen in einem Vorbewusstsein jeder weiß, wenn ich zweifle, dann nehme ich sozusagen die Last der zerrütteten Welt auf mich. Und das ist vielleicht für viele ein bisschen viel. Aber wie Ulrike Gero das richtig gesagt hat, es sind ja oft eher die Ungebildeten, die Fragen stellen und nicht die Gebildeten, von denen man denkt, die mit der Muttermilch eingesogen haben, dass diese Paradoxien, die da verbreitet werden und oder dieser irrsinnige Propaganda, dass das nicht funktionieren kann, dass das nicht stimmen kann.
Ja. Naja, abgesehen von möglichem Druck von außen, zum Beispiel in Firmen, wenn du in die Firma musst und da bist du dann irgendwie das schwarze Schaf, das ist natürlich problematisch. Also da habe ich großes Verständnis für, dass da natürlich jeder, der sich in so eine Situation begeben muss, weil er gar nicht anders kann, dass der natürlich Schwierigkeiten hat. Aber ich glaube, und gerade bei den Grünwählern, das ist so richtig. Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Ist es, glaube ich, auch so, dass es ganz, ganz, ganz erheblich um den inneren Seelenfrieden geht. Und darum, sich nicht zu hinterfragen und darum eben nicht zu sagen, ich habe jetzt 2 Jahre lang Corona-Politik unterstützt und wenn ich mal ganz ehrlich bin und das hinterfrage, dann muss ich selbstkritisch feststellen, das war ganz schön daneben, dass ich das gemacht habe. Da ist es dann doch einfacher im Zweifel zu sagen, irgendwie, nee, das passt schon, das war schon alles richtig und ich habe da auch nichts falsch gemacht, die haben nichts falsch gemacht. Das war alles so notwendig und dementsprechend muss ich mir jetzt auch kein schlechtes Gewissen einreden oder so. Also das ist eine Mischung aus all dem, aber Verständnis habe ich dafür schon mal gar nicht. Aber über Grünenwähler könnten wir ein eigenes Blind Date machen. Ich glaube, da würden wir gar nicht
fertig werden. Aber dann nur mit großer Alkoholbeteiligung.
Ja, unbedingt, unbedingt. Da reicht auch kein Bier, das geht gar nicht. Nee. Da muss Gin Tonic oder irgendwie sowas. Walter, es hat mir Spaß gemacht. Es war ein schönes Blind Date mit dir.
Ganz gleichfalls.
Genau, und eigentlich hatte ich ja auch bei Tom Lausen und dir wegen dem Interview angefragt, nachdem ihr euer Buch rausgebracht habt, dass Ja, das hat dann irgendwie terminlich nicht geklappt und ich habe dann auch andere Sachen zu tun gehabt. Es lag nicht an euch.
Ja.
Es lag nicht an euch, es lag an mir. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann ja nochmal eine Dreier-Gesprächsrunde.
Tom Lausen ist wunderbar. Er kann derartig gut diese Zahlenwust erklären. Ich bin immer sprachlos, wenn mir der Kopf wackelt. Völlig cool vor der Kamera, als ob er sein Leben lang nichts anderes gemacht hätte.
Ja.
Das finde ich einzigartig. Also und er hat außerdem noch Humor dabei, wenn er sozusagen die ganzen Fälschungen genüsslich auseinandernimmt und die Zahlen rein mal etwas neu sortiert.
Ja, so knochentrocken, ne? Mit so einem trockenen Humor irgendwie.
Er hat Fakten geschaffen in der Debatte. Die sind knochenhart und kann man gar nicht hoch genug schätzen. Also er mit seiner Datenarbeit, also mit der puren Datenarbeit, das ist schon bemerkenswert.
Ja, an dieser Stelle, Tom Lausen, falls du zuguckst, ganz liebe Grüße von Walter und mir. Ja, Walter, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und wir bleiben irgendwie in Kontakt und in der Nähe zueinander.
Ja, sehr gerne. Und ich zeige dir dann meine Aussteuer.
Genau, und das nächste Mal sehen wir uns dann einfach mal live und da freue ich mich.
Wo steckst du eigentlich? Berlin wahrscheinlich, ne?
Nee, in der Nähe von Hamburg.
Ach. In der Nähe von
Hamburg.
Du bist ja auch beim Tom in der Nähe, nee.
Ich weiß nicht, der hat ja nicht im UKE gearbeitet oder so?
Das ist ein kleines Dorf im alten Land.
Ach so, ja, das ist eher südlich, ich bin eher östlich. Also sind wir gar nicht so weit östlich, weg eigentlich.
Also, ja. Ich liebe die Gegend da.
Ja, ich auch. Ja, ich bin gebürtiger Hamburger, aber dann bin ich irgendwann weggezogen. Ich will jetzt die Stadt auch nicht nennen. Wie gesagt, seitdem ich für RT arbeite, muss ich ein bisschen aufpassen.
Ja, aber ich werde dich finden und dann.
Ja, ich weiß, wo du wohnst. Ja, genau. Okay. Dir noch einen schönen Abend und bis bald.
Mach's gut.
Tschüss, bye bye.
Walter. Ciao. Tschüss.